Wann und wo Sie wollen. Die Sendungen von SRF 2 Kultur als Podcast.
Jetzt mit Musik für einen Gast und der ist heute prominent. Petros Markaris, Krimi-Schriftsteller aus Athen. Er ist jung geblieben, der 76-Jährige, und er ist der erfolgreichste griechische Autor im Ausland zurzeit. Seine Krimis mit dem schrulligen Kommissar Kostas Charitos zeichnen ein markantes Bild der Zustände und der Krise in seinem Land. Hans-Jörg Schulz ist der Gastgeber.
Petros Markaris, wer ist eigentlich schuld am Zusammenbruch in Griechenland?
Ich kann Ihnen ganz klar sagen, wer schuld daran ist, dass das Land so tief gesunken ist. Und das ist eigentlich überwiegend die Schuld, sagen wir, der Griechen, der griechischen politischen Klasse. Man kann nicht ein Land so verwalten und in einem Land so wirtschaften, dass man nur auf Kredit lebt. Das geht nicht. Dass man Gehälter erhöht per Kredit, Renten erhöht per Kredit und alles so macht. Ich meine, wenn das eigene Geld gewesen wäre, so wäre es auch irgendwann pleite gewesen, das Land. Wo bleibt denn der Kredit? Und das war das große Problem. Also die Ursprünge der Krise, die kann man ganz klar sehen. In Griechenland.
Also Sie haben mal geschrieben in Ihrem Büchlein Finstere Zeiten, das was jetzt auch gerade herausgekommen ist, dass es die griechischen Eliten der Nachkriegszeit gewesen sind. Das ist aber eine unheimlich lange Zeit, in der sich das aufgebaut hat.
Ja, nur hat sich das eben Anfang der 80er Jahre noch verschlimmert, denn als das Land ja in die damalige EWG gekommen war, da kamen so viele Subventionen ins Land. Damit hätte doch das Land ganz gut nicht nur leben, sondern auch ein ganz starkes Fundament bekommen können. Das war nicht der Fall in Griechenland. Das ist die eine Seite. Ich muss aber auch sagen, dass die ganze Krise in Europa bis jetzt von den politischen Eliten Europas so laienhaft irgendwie verwaltet worden ist, dass natürlich Europa einen Teil der Schuld dafür trägt, dass alles schlimmer geworden ist.
Also wenn man so die Demonstrationen gesehen hat in Athen in den letzten Monaten oder auch Beobachtungen, die man als Griechenlandurlauber macht, ist doch, dass es so eine gewisse Mentalität schon auch gibt, schuld sind immer die anderen. Also wir sind selber nicht schuld, sondern schuld ist Frau Merkel, ja. Schuld ist die EG.
Ja, kann sein, aber es ist ja auch so, wir wollen die Schuld nicht übernehmen. Ich habe gestern einmal während der Lesung gesagt, zu einer Griechin, ich habe gesagt, das Problem mit den Griechen ist, dass sie unschuldig und als Opfer in die Welt kommen und so auch sterben.
Und dazwischen passiert nichts.
Nein, das geht nicht. Ja. Andererseits aber kann ich Ihnen ein anderes Argument, das ich auch den Deutschen vorhalte. Wir haben alles falsch gemacht in Griechenland. Wir sind an unserer eigenen Misere selbst schuld. Was die Deutschen ganz schön hören, sich anhören und sagen, ja, so war das. Endlich mal sieht sie das ein. Gut, sage ich. Aber die Portugiesen haben doch alles richtig gemacht. By the book, wie die Amerikaner sagen. Alles. Und das Land bekommt jeden Tag noch zusätzliche Maßnahmen. Das Land bekommt eine Steuergesellschaft mit den größten Steuersätzen in der Geschichte des Landes. Wieso klappt es dort nicht? Gut, bei uns klappt es nicht, weil wir alles falsch gemacht haben. Aber die haben es alles richtig gemacht. Irgendwann muss auch Europa erkennen, dass die Medizin falsch ist.
Mhm. Um nochmal auf die Situation nach dem Krieg zu kommen, wo sehr viel Korruption und Klientelwirtschaft passiert ist. Es sind ja auch immer wieder die gleichen Cliquen an die Macht gekommen, die gleichen Familiennamen wurden immer wieder genannt. Aber dazu gehören ja immer zwei. Regierungen sind nicht viel besser als die Menschen. Warum haben die Menschen immer wieder die gleichen gewählt?
Ja, das ist auch meine Frage. Warum ist es so? Warum ist es so, dass, sagen wir, jetzt sind es fast 37 Jahre der Zeit nach dem Sturz der Militärdiktatur, das Land, die von 22, während der 22 von diesen 37 Jahren von zwei Familien regiert worden ist. Von der Familie Karamanlis, von der Familie Papandreou. Ich frage mal, wer hat denn sie gewählt? Wer hat für sie gestimmt? Es muss doch Leute gegeben haben, die diesen zwei Familien immer die Macht gesichert haben. Es ist nicht so, dass die von den Wolken gefallen sind. Stimmt nicht. Und ich frage mich immer, wo der große Fehler ist. Wir haben in Griechenland die Monarchie abgeschafft und die Familienklasse behalten. Das war ein riesiger Fehler. Und es waren wenige bis zu wenige diejenigen, die gesagt haben, das Problem ist nicht nur die Monarchie, das Problem sind die Familienklassen in Griechenland. Jetzt endlich sind sie weg, aber sie haben zuerst einmal es geschafft, das Land in den Ruin zu führen und jetzt sind sie weg natürlich. Aber wir stehen in den Ruinen.
Und es hat ja doch relativ früh angefangen. Also ich habe gelesen, bei Ihnen in Ihrem Roman Life haben Sie schon die Frage gestellt, wer soll das bezahlen? Damals war der enorme Bauboom gemeint, den die Olympischen Spiele 2004 in Athen ausgelöst haben. War Olympia sowas wie der Anfang vom Ende?
Ja, also die letzte Phase, die letzte Etappe, würde ich sagen. Das hat lang gedauert. Schon seit Anfang der 80er Jahre. Ich habe gesagt immer, wir haben so viel Geld bekommen in Griechenland. Von der EWG. In Subventionen. In Programmen. In, sagen wir, Unterstützung. Budgets. Viel. Wir haben damit gar nichts unternommen. Wir haben nur ein Klientelsystem aufgebaut. Gut, die politischen Eliten wollten das so, aber die Leute haben, muss man sagen, auch wenig mitgemacht. Und das war ein Problem in Griechenland, immer. Andererseits muss ich aber auch sagen, dass die EU, die sich jetzt auch als unschuldig darstellt, sie auch nicht kontrolliert hat. Sie hätten ganz gut 1982, 83, 90 kommen können und sagen, hört mal zu, Leute, das sind doch die Gelder des europäischen Steuerzahlers, da müssen wir mal kontrollieren, wie sie damit umgeht. Hat keiner gesagt. Sie tranken auch einen Teil der Schuld.
Also es ist ein Riesen...
Jetzt sagen, ja, wir wussten es ja auch, sie haben es doch gewusst. Also ich muss Ihnen sagen, ich bin in diesen Lügen total überdrüssig.
Ja.
Alle Lügen.
Ja, es wird sehr viel gelogen. In diese Beziehung kommen wir jetzt einfach mal als Unterbrechung zur Musik, Herr Margaris. Ja. Sie haben sich für diese Sendung ein ganz besonderes Oeuvre ausgesucht, nämlich eine Buch-CD mit Musik aus dem Mittelmeerraum. Es ist Jordi Savalls Mare Nostrum. Haben Sie zu diesem Mare Nostrum ein ganz besonderes Verhältnis?
Ich habe zu Mare Nostrum ein ganz besonderes Verhältnis, aber ich kann Ihnen erklären, warum ich also diese Musik gewählt habe. Also, ich glaube, dass ein großer Teil der Probleme in Europa daher kommt, weil wir die Diversität der Kulturen nicht akzeptiert haben, sie auch nicht kennen. Mhm. Ich habe vor einigen Tagen einer deutschen Freundin, mit der ich gesprochen habe, wir kennen uns seit Jahren in Griechenland, ich habe gesagt, Hilde, weißt du, wie kochst du denn zu Hause? Da sagte sie, ja, in Deutschland mit Margarine und ein bisschen Fett, sag ich, ja. Aber ich kenne keinen Südländer, der ohne Olivenöl gekocht hätte. Weißt du, was das für ein riesiger Kulturunterschied ist? Zwischen Mitteleuropa und Mittelmeer. Mhm. Und diese Kultur, leider, kennen wir leider nicht. Wir fahren in die Toskana, wir fahren nach Kreta, wir fahren auf Mallorca. Wir sehen die Strände, wir bewundern das Meer, aber von der Kultur haben wir keinen Schimmer. Und das ist heute in Europa ein riesiges Problem.
Und ein Teil dieser Kultur, auch dieser Vergangenheit, ist zu hören auf den vielen Stücken, die auf dieser CD Mare Nostrum sind. Und wir hören jetzt mal ein traditionelles sephardisches Instrumentalstück aus dem 16. Jahrhundert. Thank you. Ein traditionelles sephardisches Instrumentalstück aus der großen Sammlung Mare Nostrum von Jordi Savall, aus der alle Lieder dieser Ausgabe von Musik für einen Gast kommen werden. Gewünscht von Petros Markaris, dem griechischen Autor wunderbarer Kriminalromane. Herr Markaris, Ihr Vater war Armenier und Ihre Mutter Griechin. Fühlen Sie sich als Mensch mit zwei Heimaten?
Ich habe ein Problem mit dem Wort Heimat. Ach. Ich kann meine Heimat überhaupt nicht definieren oder wählen. Ich habe eine Heimatstadt, aber keine Heimat. Also meine Heimatstadt ist Istanbul. Wenn man mich fragt, woher kommen Sie? Ich sage immer, ich bin Istanbuler. Aber die Türkei ist nicht meine Heimat. Denn ich bin zu einer Zeit geboren und aufgewachsen in Istanbul, wo das, sagen wir, dieses nationalistische Gefühl in Griechenland, in der Türkei so stark das Land geprägt hat. Und alle Nicht-Türken, diejenigen, die zur Nation nicht mitgehörten, einfach unerwünscht waren. Und Griechenland ist nur meine sprachliche Heimat. Und zwar, weil ich meine Muttersprache als meine, schriftstellerische Sprache gewählt habe. Aber mit dem Wort Heimat bin ich nirgendwo zu Hause.
Mhm. Istanbul, sagen Sie, da fühlen Sie noch am ehesten das, was man als Heimat bezeichnen kann. Geht es vielen Menschen in Istanbul so, dass sie sagen, wir sind Istanbuler, wir sind nicht Türken?
Man kann heute die Istanbuler eigentlich nicht von der anderen Bevölkerung, die in Istanbul wohnt, trennen. Aber die Gebürtigen Istanbuler, die dort aufgewachsen, die Familienwurzel dort haben, sagen immer, ich bin Istanbuler Armenier, ich bin Istanbuler Grieche, ich bin Istanbuler Türke. Istanbul kam immer zuerst. Natürlich ist heute Istanbul eine Stadt mit knapp 17 Millionen Einwohnern, das kann man nicht mehr sagen.
Gigantisch,
das ist normal.
Ja. Aber jetzt, Sie leben in Athen, Sie haben es gerade gesagt, weil Sie auch dort schreiben, dort handelt auch Ihre Figur, der Kriminalkommissar Kostas Karitos, der ermittelt auch in Athen. Vom Gefühl her, inwieweit sind Sie zum Athener geworden?
Als ich nach Athen kam, das war 1964, ich bin 1964 nach Athen gezogen, das war eine ganz andere Stadt. Also, aber ich kann das verstehen, ich habe, als ich 1960 Istanbul verlassen hatte, eine Stadt von 1,5 Millionen verlassen und heute ist es eine Stadt mit 17 Millionen. Ich bin zu einer Stadt mit 1 Million gekommen, Athen, und heute hat die Stadt 4,5 Millionen Einwohner und davon fast, 1.500.000 Migranten. Es ist eine andere Stadt. Athen ist eine Stadt, die einen immer zur Hassliebe bewegt. Es ist nicht so wie in Istanbul. Man hat in Istanbul fast ein Liebesgefühl für die Stadt, ein sanftes Gefühl. Dieses sanfte Gefühl ist in Athen nicht möglich. Und zwar, weil man immer wieder diese Hassliebe bekommt. Ich kann das erklären. Man wacht auf, sagen wir so gegen 8 Uhr, und man tritt auf den Balkon hinaus. Die Sonne scheint und der Himmel ist blau, keine Wolken. Ach, wie schön, ein so schöner Tag. Man ist ganz guter Stimmung. Und dann geht man auf die Straße. In der ersten Ecke haben sie einen Stau, nichts bewegt sich. Dann sagen sie sofort, ich kann doch diese Stadt nicht leiden, ich muss weg von hier. Und so geht das bis zum Zentrum mit diesen gemischten Gefühlen. Und mit diesen kontroversen Gefühlen, immer. Man kann die Stadt teilweise lieben, teilweise hassen. Ich sage, ja, wenn Sie auf dem Hügel, auf dem Likabetus-Hügel sind, es gibt ja zwei Hügel, die Akropolis und der Likabetus-Hügel. Wenn Sie auf dem Likabetus-Hügel stehen und da unten die Stadt betrachten, diesen Moloch, mit diesen Gassen, wo sich langsam die Autos bewegen. Es ist so, als ob sie die Stimme hören würden von Athen, die ihnen sagen würde, bist du verrückt? Was suchst du denn hier? Geh doch weg. Das ist doch die Hölle. Wenn sie aber die Stimme überhören und bleiben, dann entdecken sie auch die ganz schönen Seiten der Stadt.
Im Moment ist wahrscheinlich die Stimmung relativ traurig, denn Athenern geht's schlecht und die Krise macht sich nirgendwo so bemerkbar wie in der großen Stadt eben selber. Kann man sagen, in so einer Notsituation wachsen einem die Leute noch ein bisschen mehr ans Herz, wächst einem die Stadt noch ein bisschen mehr ans Herz, weil man sich auch solidarisch fühlt jetzt mit den Menschen?
Ja, aber einerseits wächst die Stadt mehr am Herz, andererseits aber ist es so, dass man also diejenigen, die leiden, eigentlich die Stadt fast als eine Art Verantwortung anerkennen oder in die Schuhe schieben und sagen, ja, Athen ist es so, anderswo ist es nicht so. Also ist die Stadt doch ein bisschen da mitschuldig, dass es uns schlecht geht. Was nicht der Fall ist natürlich. Aber wenn man leidet, hat man auch keinen klaren Kopf.
Sie haben jetzt diese beiden Wurzeln, tragen Sie in sich, die türkische und die griechische. Das waren ja nun wirklich die großen Feinde historisch gesehen. Haben Sie selber mal was von dieser Feindschaft gespürt?
Ich habe viel vom Nationalismus gespürt, als ich noch in Istanbul aufgewachsen und in die Schule gegangen bin. Das ist wahr. Und zwar eine ganz starke Welle des Nationalismus. Und ich kann Ihnen aber auch sagen, dass das in Griechenland nicht der Fall war. Also es ist nicht so. Die Griechen haben das nicht so nationalistisch verstanden wie die Türken. Und es hat aber immer dieses Misstrauen gegeben zwischen beiden Völkern. Und heute ist es viel weniger geworden. Also heute sind beiden zumindest auf der Ebene, sagen wir, der Beziehung zwischen beiden Ländern alles viel besser geworden. Also die Leute sind offener geworden, die Griechen reisen ganz, soweit sie es noch können, ganz gern nach Istanbul. Die Türken kommen ja sehr oft nach Griechenland zu den Inseln. Es ist anders geworden. Aber zu meiner Zeit, als ich noch jung war, war dieser Nationalismus manchmal so bedrückend.
Das ist ja immerhin auch ein Hoffnungszeichen.
Und ich meine, das ging nicht nur, sagen wir, den Griechen so. Mit den Armeniern war es immer noch. Ist es immer bis zu einem gewissen Grad immer noch so.
Ja.
Und das haben auch, also die Kurden haben es auch gespürt, nicht? Das war immer dieser Begriff des Nationalstaats, wissen Sie, Nationalstaaten, also die Wahl eines Nationalstaats ist für mich die Wahl eines Provinzialismus. Nationalstaaten sind in ihrer Bildung und ihrer Mentalität provinziell.
Immerhin ein wenig Hoffnung, wie Sie vorher sagten, man tauscht sich aus, man reist zueinander. Es ist mittlerweile
In Griechenland und Türkei.
Und Türkei,
das ist ganz offen.
Es ist nicht mehr so diese alte Feindschaft.
Nein, das gibt's nicht mehr.
Ja,
nein.
Ja. Jetzt hören wir wieder ein Lied, diesmal ein türkisches Lied. Die Sepharden, die alten spanischen Juden, sind ja damals überall rumgereist, auch in der Türkei. Diesmal ein türkisches Lied aus der Doppel-CD Mare Nostrum. Thank you. ein türkisches Lied aus Mare Nostrum, einem Buch mit zwei CDs, gewünscht vom griechischen Schriftsteller Petros Markaris in der heutigen Ausgabe von Musik für einen Gast auf DRS2. Mare Nostrum, unser Meer, so nannten die alten Römer das Mittelmeer, unser Meer, nachdem sie alle Konkurrenten ausgeschaltet hatten, die griechischen, die nordafrikanischen und die iberischen Küstenländer damals. Von seiner Geschichte her ist der Mittelmeerraum nicht unbedingt ein Friedensraum gewesen, Herr Markaris.
Nein, ein Friedensraum war er nie gewesen, würde ich eben sagen. Aber ein kultureller Treffpunkt schon. Ich meine, dass alle diese Länder, so waren die Griechen, als auch die Italiener, auch die Nordafrikaner, die betrachten doch das Meer, dieses Meer, als ihre eigentliche Heimat.
Ja.
Und das ist ein Problem auch mit Mitteleuropa. Und weil sie es nicht, weil die Mitteleuropäer nicht leicht verstehen können, wie gewisse bestimmte Länder eigentlich als Heimat ein Meer haben. Das ist eine bewegliche Masse. Und wenn Sie die Leute, diese Mittelmeerleute, Nationen betrachten, sie sind so beweglich, nicht? Sie können, die Stabilität ist für sie ein Problem, weil das auch aus diesem Meeresgefühl herauskommt. Man hat in Europa seit der Zeit von Jacques Delors zu wenig über die Kultur gesprochen, zu wenig in die Kultur interessiert, zu wenig für die Diversität der Kulturen und die Diversität der Geschichten gemacht. Das zahlt sich jetzt schlecht aus in Europa. Denn wir haben nur über den Euro zu reden, aber Europa ist nicht der Euro.
Dann sind im Moment ja drei von diesen Mittelmeerländern, Italien, Spanien, Griechenland, stecken ja ziemlich in der Krise. Was ist denn, gibt es sowas wie eine gemeinsame Mentalität in diesen Ländern, die auch sie mehr mit in die Krise geführt hat als nördliche Länder?
Eigentlich sind ja die Ursachen der Krise in jedem Land anders. Da kommt noch Zypern dazu.
Mhm.
Zypern ist auch Mittelmeer. Ostmittelmeer, aber Mittelmeer. Ich glaube, was sie gemeinsam haben, ist zuerst einmal eine Geschichte. Betrachten Sie Spanien, Griechenland, aber auch Portugal, das Süden ist. Betrachten Sie zum Beispiel alle diese nordafrikanischen Länder. Die haben eine Geschichte, die durch Brüchen von Diktaturen beherrscht sind. Das ist in Spanien so, das war in Griechenland so, in Nordafrika ist es immer noch so, fast so.
Italien mit Mussolini.
Und Italien hat noch ein Mafia-Problem dazu. Im Süden, der Süden. Sie haben Gemeinsamkeiten. Ich kann nur sagen, ich habe das einmal mit einem schwedischen Krimi-Autor besprochen, habe gesagt, schwedische Krimis haben so brutale Morde. Mitteleuropäische Krimis haben keine Mordbrutalitäten. Warum ist das so? Ja, weil die Schweden nach dem Attentat an Olof Palme auf einmal bemerkt haben, wie brutal ihre Gesellschaften waren. Wir wussten das. Wir wussten, dass Gesellschaften brutal sind. Und da braucht man ein bisschen Menschlichkeit dazu, wissen Sie. Auch bei den Mördern. Ich bekomme immer wieder die Frage von Lesern, besonders in Mitteleuropa. Wieso sind bei Ihnen die Täter so menschlich? Weil ja wir immer im Mittelmeer mit Tätern zusammengelebt haben.
Das stimmt.
Wir haben immer mit Tätern ein Zusammenleben geführt.
Ja, das stimmt. Aber im Moment, wenn wir jetzt nochmal auf das Mittelmeer kommen, gibt es ja doch viele Menschen in Europa, die sich eigentlich nicht so sehr wünschen, dass es etwas Verbindendes hat, sondern eher etwas Trennendes, weil wir Angst haben vor diesen Zehntausenden von Menschen, die aus Nordafrika nach Europa kommen. Also wir hätten lieber das Meer im Moment als eine Grenze.
Ja, das stimmt. Es stimmt. Es stimmt auch, dass wir den Fehler gemacht haben, dass wir die nordafrikanische Küste eigentlich schon vom Verständnis her nicht zum Mittelmeer mit einbezogen haben. Das war ein großer Fehler. Es gibt im Mittelmeerraum, wenn Sie die Geschichte mal richtig näher betrachten, nur Fehler. Es war ein großer Fehler. Diese Nordafrikaner, wir hätten sie doch also mit in diesem Mittelmeerraum, mit dieses Mare Nostrum zusammen, die zusammennehmen müssen, dann wären auch diese Länder anders gewesen. Aber andererseits ist es so, der zweite Fehler, dass, sagen wir, Mitteleuropa sagt, ach, diese Südeuropäer, da gibt es noch eine Kluft. Es sind doch eine Reihe von Kluften da. Und ich versuche zu erklären, dass man das nur durch die Kultur und die Geschichte überwinden kann. Das kann man nicht mit einer Währung überwinden. Das ist unmöglich.
Wenn diese Menschen kommen, und es kommen ja auch nach Athen sehr viele, wie viel Angst haben Sie davor, dass jetzt, wo die Griechen selber keine Arbeit mehr haben und dann kommen noch die Neuen mit dazu, so etwas wie Rassismus zum Beispiel wächst?
Herr Scholz, ich habe eine andere Angst. Ich sehe die Situation, die Lage in Athen. Wir haben eine große Gefahr und das ist die Neonazi-Partei. Die Neonazi-Partei profitiert von den Migranten, von der Migrantenjagd. Die werden attackiert, die werden geprügelt, man zerstört die Häuser, man zerstört ihre Geschäfte. Viele davon sind doch legale Kleinunternehmer. Die sind keine illegalen Migranten, aber die werden auch angegriffen, deren Kleinläden werden auch zerstört. Nun, Griechenland steckt in einer tiefen Krise ohne Perspektive. Man weiß noch nicht, wie lange das dauern wird. Diese Leute sind am härtesten getroffen. Eines sage ich Ihnen. Jeden Abend, so um zwischen 3 und 4, wache ich auf von dem Lärm auf der Straße, weil es Migranten sind, die im Müll wühlen, um etwas Essbares oder Verkaufbares zu finden. Jeden Abend. Und das tun sie während der Nacht, weil sie von den Neonazis Angst gekriegt haben und das am Tag, sich nicht zutrauen, zu wühlen in dem Müll. Diese Leute sind total verzweifelt. Sie wären gerne weggegangen, aber sie haben entweder die Papiere nicht oder das Geld nicht. Also, Sie müssen sich vorstellen, ein Flugticket von Athen nach Pakistan kostet ein Reichtum für sie. Also sie können nicht weg, wenn sie es auch viele von ihnen inzwischen wollen. Irgendwann werden sich diese Leute organisieren und sich wehren. Es kann nicht sein, dass man sie unendlich verprügelt, unendlich attackiert. Irgendwann wird das Selbsterhand Erhaltungsinstinkt funktionieren und sie werden sich wehren. Und wenn es so weit ist, wird aus Athen ein Schlachtfeld werden. Und das ist meine große Angst.
Ja, das ist gut, dass Sie das sagen, denn darüber lesen wir und hören wir in der Schweiz einfach auch viel zu wenig. Deswegen ist es auch wichtig, das an der Stelle zu hören. Machen wir jetzt hier einfach nochmal eine Pause und machen wieder Musik und wieder aus Mare Nostrum. Diesmal ist es eine sephardische Melodie mit dem Namen La Armada Turca. La Armada Turca, eine sephardische Melodie aus der CD Mare Nostrum, gewünscht von Petros Markaris im heutigen Musik für einen Gast. Herr Markaris, wer Sie bisher nur gelesen hat und Sie heute zum ersten Mal hört hier im Schweizer Radio, der wird sich fragen, woher kann der so gut Deutsch?
Ja, das sind eben die Folgen der Mischungen, würde ich sagen. Ja, also ich bin zwar ein griechischer Autor, aber mein Griechisch ist Grundschulgriechisch nur. Alles andere habe ich auf Deutsch gemacht. Schon das Gymnasium, mein Gymnasialstudium in einem österreichischen Kolleg in Istanbul, geführt von Schulbrüdern. Ich habe dort Matura gemacht, die Österreicher sagen.
Und dann auch noch. Die Schweizer sagen das auch.
Sagt
auch,
ja. Also sie sagen ne, kein Abitur, sondern
ja,
Matura.
Genau, Matura sagen sie ja auch. Ja,
ja, nur die Deutschen sagen Abitur. Ja. Ja, und ich habe dann anschließend noch 5 Jahre in Wien gelebt, zum Teil auch studiert, es nie zu einem Uni-Abschluss gebracht, weil ich keine Wirtschaft studieren wollte in meinem Leben. Ich wollte nur noch die Chance wahrnehmen, die mein Papa mir angeboten also hatte, nach Wien zu gehen.
Und Ihr Papa wollte einen Kaufmann aus Ihnen machen?
Mein Vater war ein Kaufmann und hatte viel mit Deutschland also gearbeitet und auch mit Österreich sehr viel. Und er wollte, dass ich Deutsch lerne. Er hat auch ja geglaubt, dass es war ja die Zeit 1949, das war ja der Anfang des deutschen Wirtschaftswunders. Und mein Vater hat immer geglaubt, Deutsch würde sich zur internationalen Unternehmersprache profilieren. Er hat sich also in beiden Punkten geirrt. Deutsch wurde nicht die internationale Unternehmersprache und ich habe nicht sein Geschäft übernommen. Er hat sich beides erhofft, aber es kam anders.
Dann haben Sie den Griechen ja auch deutsche Autoren beigebracht, wenn man so will. Das heißt,
ich habe so viel, sehr viel übersetzt. Ja. Ich habe Brecht übersetzt, ich habe Faust übersetzt, beide Teile. Und sogar mit einem Kommentar von 150 Seiten, weil ich Angst hatte, die Griechen würden davon nichts mitbekommen. Und ja, ich kann, wenn ich zurückdenke, ich bin jetzt 75, wenn ich zurückdenke, dann kann ich Ihnen sagen, seit 1950, also fast mehr über 60 Jahre, hat es keinen einzigen Tag gegeben, wo ich entweder Deutsch geschrieben, Deutsch gesprochen oder aus dem Deutschen nicht übersetzt hätte.
In Griechenland haben Sie die Drehbücher für den leider verstorbenen Theo Angelopoulos geschrieben und dann ja erst sehr spät, nämlich in den 90er Jahren, haben Sie Ihren ersten Krimi Hellas Channel damals
also geschrieben. Also Hellas Channel war 95, ganz genau, Mitte 90er Jahre.
Mitte der 90er Jahre. Ja. Wie kamen Sie denn damals auf diese großartige Kommissarfigur Caritas?
Naja, wissen Sie, Brecht hat gesagt, egal was man tut, egal wie talentiert man ist, man braucht auch ein Glück dazu. Ja. Ohne Glück geht das nicht. Hatte völlig recht gehabt. Also, ich schrieb damals, das war 1992 und 93, schrieb ich die Drehbücher für eine Krimiserie, für eine Serie fürs Fernsehen. Und Ende 92, im Herbst 92, hatte ich diese Familie auf einmal vor mir. Den Mann, die Frau und das Kind, die von damals sieht, das ging eine Tochter, war Katharina. Und es war eine ganz einfache griechische Kleinbürgerfamilie. Und wenn Sie eine Krimiserie schreiben für das Fernsehen mit Drehbüchern, da haben Sie jeden Tag mit Kleinbürgern zu tun, in Ihren Drehbüchern. Ich habe gesagt, jetzt habe ich die Schnauze voll von diesen Kleinbürgern, jetzt will ich keine Kleinbürger mehr haben. Und abgesehen davon, dass die Literatur, der Film, das Theater voll mit Kleinbürger sind, was soll ich noch über Kleinbürger schreiben? Ich wollte das nicht. Aber der Mann, der war stur und er wollte nicht weggehen. Bis ich es so weit hatte, dass ich gesagt habe, der Mann muss doch ein Bulle sein, ein Polizist. Und wenn ich das wusste, da wusste ich auch, dass ich einen Kriminalroman schreiben musste. Nun, ich war auch damals ein Krimi-Fan, schon von meinen jungen Jahren her. Aber ich finde mehr interessanter für mich, dass ich sofort in die Krimi-Tradition des Mittelmeerraums ging. Wobei meine frühere Arbeit, vor allem die Übersetzarbeit, aber auch die Arbeit als Theaterautor, mit wenig mit Mittelmeer zu tun hat. Ich bin näher zum Mittelmeer gekommen durch die Kriminalromane.
Und ja, dieses Mittelmeer, das kann man, wenn man Ihre Krimis jetzt liest und bei der Familie Caritas dann auch ab und zu mit zu Hause sitzt, da läuft einem ja manchmal ziemlich das Wasser im Munde zusammen, vor allem wenn Frau Caritas, die muss wunderbar kochen können. Ich glaube, diese gefüllten Tomaten und Paprika sind von ihr wohl besonders gut. Kochen Sie selber auch?
Ja.
Ja.
Ja. Und regelmäßig.
Und Sie essen auch gerne?
Ich esse auch gern zu Hause zum Mittag. Also ich lebe alleine. Meine Tochter lebt mittlerweile permanent in Istanbul. Sie ist seit 2 Jahren jetzt. Ich lebe alleine. Und ich schätze dieses Alleinleben, muss ich Ihnen sagen, als Autor. Vielleicht nicht so viel als Mensch.
Ja, ja.
Aber ich habe eine Menge Freunde und abends treffe ich mich mit ihnen fast jeden Abend, vor allem im Sommer. Aber zum Mittag esse ich immer zu Hause. Und immer zu einer bestimmten Stunde, 2:14 Uhr, das ist meine Mittagszeit. Und dann mache ich noch eine Pause für 2 Stunden, wo ich Zeitungen lese, mich entspanne und dann fange ich wieder mit der Arbeit an. Und diese 2 Stunden mit dem Essen zusammen, das für mich Kochen, weil für mich Kochen eine große Entspannung ist, schätze ich sehr.
Und wenn Sie sich abends mit den Freunden treffen, was sind Sie dann mehr, der Armenier oder der Grieche? Eher Uso oder eher Raki?
Ich weiß nicht, ich bin der Istanbuler. Ehrlich gesagt, wenn ich immer in einen Diskurs gerate mit den Leuten oder in eine Kontroverse oder wenn wir streiten, dann an irgendeinem Punkt sage ich zu den Irrgriechen. Und da sagen sie mir, was bist du denn? Und ich sage, ich bin Istanbuler.
Ja. Und das wird dann auch sage
ich immer. Also wissen Sie, und ich komme, und ich muss Ihnen ganz ehrlich sagen, ich schäme mich mitunter. Ich sage, es ist doch nicht richtig, das darf ich doch nicht sagen. Ich lebe doch von der Sprache und ich lebe ganz gut, ich muss zugeben, auch in der Krise. Ein Latzmann von Ihnen hat mir einmal gesagt, in Solothurn, er sagte, eine Frage hätte ich, Herr Marquez, aber das heißt ja für eine Frage. Sagte, Sie gehören doch zu den Profiteuren der Krise. Hat recht gehabt.
Dann hören wir ein griechisches Lied jetzt, und zwar ein Schlaflied aus Mare Nostrum, dieser Sammlung von Mittelmeerliedern, die Sie sich gewünscht haben. Wir hören das Wiegenlied mit dem Titel Schlafe, mein Liebling.
Ooh.
Ein griechisches Wiegenlied aus der Doppel-CD Mare Nostrum, gewünscht von dem griechischen Schriftsteller Petros Markaris. Zahltag heißt ihr soeben auf den deutschsprachigen Markt gekommener neuer Krimi. Das ist wieder ein Fall für Kostas Karitos. Sehr spannend zu lesen, wie ich finde, ein hochpolitischer Krimi. Es ist gewissermaßen der Krimi zur Krise. Und Herr Markaris, Sie haben ja den Lösungsansatz auch scheinbar gefunden, nämlich kurzen Prozess machen mit den Steuersündern.
Ja. Wir brauchen doch irgendwelche Maßnahmen, ja. Damit wir mal Steuer eintragen können in diesem Land. Ja. In dem Land, wo ich wohne und zu Hause bin, in dessen Sprache ich schreibe. Und ich habe gesagt, Kriminalromane, das sind doch Extremitäten. Der Mord ist eine Extremität, ist ein Extremfall. Und in diesem Sinne muss ein Krimi-Autor das alles ins Extreme treiben. Was wäre die extreme Möglichkeit, um Steuer einzutreiben? Dass man anfängt, Steuersünder aus der Welt, von der Welt abzuschaffen. Das wäre eine Möglichkeit. Man könnte sie umbringen und wenn man sie 2, 3 umbringt, dann werden die übrigens schon zahlen. Was auch im Roman auch so ist. Mhm. Das zahlen sie, das zahlt man schon. Ich wollte nur sagen, meine lieben Griechen, wenn Sie dieses Spielchen mit den Steuersündern und dem Steuereintreiben weiter treiben, ins Unendliche, wie es so aussieht, dann werden die irgendwann damit enden, dass irgendein empörter Bürger einen Steuersünder umbringt, weil er nicht zusehen kann, wie sein eigenes Gehalt, sein Lohn, seine Pension gekürzt wird, während der andere keine Steuern zahlt. Irgendwann wird es soweit kommen.
Und in Ihrem Roman sympathisieren die Menschen auf der Straße ja auch mit diesem Mörder.
Es ist sogar ein Kommissar. Ein Mörder, ja. Dem Kommissar ist es gar nicht so einfach, ja. Den Mann zu verhaften.
Ja, was mich so ein bisschen wundert, vielleicht haben wir auch einen falschen Eindruck, wenn wir die Demonstrationen sehen auf dem Syntagma-Platz, auf dem großen Platz in Athen. Die Demonstrationen gehen gegen die Regierung von den Gewerkschaften aus oder gegen Frau Merkel oder gegen Brüssel oder so. Aber warum demonstriert man nicht gegen die eigenen Millionäre, die ihr Geld in die Schweiz bringen?
Zuerst einmal, also Folgendes. Ich finde Ihre Frage beantwortet, ist eine ganz eine gute, sehr spannende Frage. Zuerst einmal. Ich sehe immer wieder, dass man in Mitteleuropa den Eindruck hat, es würde in Griechenland stark demonstriert. Und auch eine ganz große Demonstrationszüge seien da auf den Straßen. Wenn Sie das von griechischer Sicht aus sehen, das sind kleine und immer kleinere Demonstrationen, was passiert in Griechenland. Die Leute in Griechenland demonstrieren nicht mehr. Es demonstrieren nur noch die Verbände. Bürger nehmen daran gar nicht teil. Und aus einem ganz einfachen Grund, wenn Sie mit dem Durchschnittsbürger in Griechenland reden, auf der Straße, dann wird er Ihnen sagen, wogegen demonstriere ich denn? Gegen die Regierung, die hat sowieso die Initiative über die Finanzpolitik verloren. Die entscheidet ja gar nichts, über gar nichts mehr. Demonstriere ich gegen die Troika? Denn ist doch egal, ob ich demonstriere oder nicht. Aber was nützt es also? Einerseits.
Resignation.
Das ist die Resignation, ja. Eben. Sagen, was nützt es? Es hat doch keinen Sinn. Das Zweite natürlich ist, dass ich immer den Parteien, was Sie gerade gesagt haben, ich immer den Parteien vorwerfe. Ich habe gesagt, ich höre, Sie gehen auf die Straße, damit die Gehälter nicht gekürzt werden, gut, damit die Löhne nicht gekürzt werden, schön, damit die Renten nicht gekürzt werden. Akzeptiert. Wann habt ihr eine Demonstration gegen Steuerhinterzug organisiert? Niemals. Niemals. Wann habt ihr eine Demonstration gegen die Korruption organisiert? Niemals. Natürlich können Sie gewirken, diese Partei nicht überzeugend auf die Leute. Wissen Sie, wenn morgen zum Beispiel in einer Partei wie die radikale Nichte Syriza gesagt hätte, Leute, wir gehen morgen auf die Straße gegen Steuerhinterziehung, da hätte das halbe Athen demonstriert. Machen Sie aber auch nicht.
Ja, aber Sie haben vorher schon mal gesagt, Sie sind ein Profiteur der Krise, wie Sie mal bezeichnet wurden. Nun ist dieser Zahltag ist der zweite Teil. Sie haben vor 2 Jahren schon mal die faulen Kredite herausgegeben. Ist der zweite Teil in einer Trilogie, die Sie zur Krise angekündigt haben. Reicht die Trilogie?
Ja, ich hätte es auch gern gewusst. Ja. Am Anfang hatte ich so ein Gespräch, als ich das Projekt bekannt gegeben hatte in Griechenland, hatte ich ein Gespräch mit einer griechischen Journalistin, einer jungen Dame, die mir gesagt hatte, Herr Marker, Sie wollen doch 3 Romane über die Krise schreiben. Glaubst du denn, dass das so lange dauern wird? Und ich habe gesagt, wissen Sie, mein liebes Fräulein, ja, Sie sollen doch glücklich sein, wenn es nur 3 Romane werden. Ja. Mittlerweile weiß ich wirklich nicht, werden die 3 Romane ausreichen? Brauche ich noch einen Epilog dazu? Oder wird es so sein, schlimmstenfalls, dass ich die eine Trilogie abschließe und mit einer neuen beginne? Ich weiß es nicht. Denn die Krise hat keine Perspektive, gibt keine Perspektive frei.
Also wir haben jetzt viel gehört von Perspektivlosigkeit, auch von Resignation. Es ist vieles sehr traurig im Moment in Griechenland. Gleichwohl darf ich sagen, wir dürfen uns auf weitere Kriminalromane von Ihnen aus dieser Krise auch freuen. Petros Markaris, herzlichen Dank, dass Sie heute bei uns in Zürich waren, im Studio.
Ich danke Ihnen auch für die Einladung, Herr Schulz.
Und danke auch für Ihre Musikwünsche. Das war sehr schön, diese Doppel-CD Mare Nostrum kennengelernt zu haben. Wir schließen mit einem alten katalanischen Volkslied, Blicket auf unser Meer. Thank you.
saßes nur lang. Thank you.
SRF 2 Kultur im Internet unter srf.ch.